was viele einfach nicht auf dem Schirm haben. Brustkrebs ist einfach die häufigste Krebstodesursache der Frau. Jede achte Frau kriegt statistisch Brustkrebs. Warum einfach nicht alles, was man irgendwie zur Seite gelegt hat an Kohle, nicht dafür investieren, Vorsorge zu leisten in diesem Bereich? Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med. Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt. Also, let the show begin. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Ich hoffe, es geht allen gut und das soll auch so bleiben und darum treffen wir uns heute hier, denn es soll um die Krebsvorsorgeuntersuchungen gehen. Ganz wichtiger Aspekt im Leben einer Frau und das sei betont, denn die Männer sind bei der Krebsvorsorge ja, ziemlich vernachlässigt worden in der Vergangenheit und in der Gegenwart eigentlich auch. Männer, die zum Urologen gehen und sagen wir mal, unter dem 35. Lebensjahr sind, werden in der urologischen Praxis nicht selten ein bisschen schief angeschaut. Denn tatsächlich gibt es da noch keine offiziellen Krebsvorsorgeuntersuchungen. Anders ist das bei der Frau. Und mich haben einige Fragen in der Vergangenheit ja, erreicht, wo es darum geht, ja okay, was so grundsätzlich mir zugeschrieben wird, worauf ich Anspruch habe, weiß ich eigentlich. Aber im Wartezimmer meiner gynäkologischen Praxis liegen 3 Flyer mit ominösen Selbstzahlerleistungen, sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen, IGEL-Leistungen abgekürzt. Lieber Konstantin, was macht denn da überhaupt Sinn? Oder ist das alles nur so Geldmacherei dieser Praxis? Und darum soll es heute gehen. Kurz mal basic, worauf ihr Anspruch habt und was zu welchem Zeitpunkt eigentlich passiert, wie das mit dieser neuen Regelung ist. Vielleicht habt ihr gehört, 2020 ist was Neues passiert, was alle verwirrt hat. Nicht nur Patienten, sondern auch uns GynäkologInnen einfach komplett verwirrt hat. Und dann kommen wir mal ganz transparent zu meinen Empfehlungen, die ich so auch in der Praxis ausspreche. Denn es gibt natürlich IGEL-Leistungen, die sind sinnvoll. Die empfehle ich auch. Es gibt wenige, die ich wirklich sehr, sehr strikt empfehle. Und andere, die sind, ja, nice to have, aber kein must have. Und das werden wir alles in aller Ausführlichkeit besprechen. Und damit viel Spaß bei der Folge und wir starten durch. Die Krebsvorsorge, Krebsfrüherkennung, geht mit dem 20. Lebensjahr einer Frau los. Dann werdet ihr jährlich eingeladen, oder ihr habt die Option, das Angebot, zu uns in die gynäkologische Praxis zu kommen und euch eine gynäkologische Untersuchung zu unterziehen. Und diese beinhaltet in den meisten Fällen, gerade wenn es so die ersten Besuche sind mit jungen Jahren, ein ausführliches Gespräch über dies und das, Medikamente, über den Zyklus, Beschwerden beim Zyklus, Beschwerden vor dem Zyklus, Verhütung. Also da gibt es einige Themen, die auf der Agenda sind. Ich sag mal so, wenn die Frau Müller seit 30 Jahren in die Praxis kommt jährlich, dann fällt dieses Gespräch auch mal kurz aus. Dann wird das eigentlich so eingeläutet, hat sich irgendwas verändert zum letzten Mal? Nö, okay, alles klar. Und während der Untersuchung versucht man dann schon nochmal nachzuhaken, denn man kriegt natürlich auch schon mit, dass eine gewisse Hemmschwelle, Schamschwelle manchmal ja eine gewisse Distanz aufbaut. Und wenn man diese offen anspricht, zum Beispiel sagen wir mal eine Genitalsenkung oder eine Harninkontinenz, das sind alles so Dinge, die vor allen Dingen Frauen im älteren Semester sich nicht trauen, offen anzusprechen. Gerade bei einem jungen Kerle, wenn der jetzt ich jetzt der Gynäkologe bin und bin halt ein bisschen jünger, dann ist da die Hemmschwelle größer. Aber man merkt auch, wenn man das offen anspricht, dann ja, knackt man diese Schamgrenze sehr schnell und dann wird das Gespräch auch manchmal noch intensiver. Aber zurück zu der 20-Jährigen, die jetzt jährlich kommt. Was nach dem Gespräch passiert, ja, ist den meisten tatsächlich klar. Es folgt eine gynäkologische Untersuchung. Und das passiert halt auf diesem ominösen und ja, menschenunwürdigen Stuhl, wo man in einer sehr menschenunwürdigen Position ausharren muss und jemand zwischen den Beinen und in dem intimsten Bereich eines Menschen ja, Berührungen macht und Untersuchungen macht. Das ist nicht angenehm. Also es gibt, ich sage immer zu Patienten, es gibt keine Frau, ich kenne keine Frau, die gerne diese gynäkologische Untersuchung über sich ergehen lässt. Aber es gibt natürlich welche, die sind auch traumatisiert, die haben sexualisierte Gewalt erfahren, das sind Angstpatienten, gibt es ja bei uns auch alles, nicht nur bei Zahnärzten. Und da geht man natürlich nochmal anders vor, als wenn man weiß, die Frau, die ist da eigentlich sehr entspannt und lässt es über sich ergehen. Was machen wir bei der gynäkologischen Untersuchung? Mal ganz grob, also wir haben ja diese Instrumente, die teilweise aus Metall sind, was sehr rustikal aussieht und wie so mittelalterliche Folterinstrumente wirkt, aber haben den Vorteil, dass man sie sterilisieren kann, also unter extremer Hitze und extremem Druck von Keimen befreien kann. Das ist übrigens nicht muss in Praxen oder im Qualitätsmanagement, in der Hygienevorschrift. Die müssten eigentlich nur abgewaschen werden, also im Spülbecken. Bei uns in der Praxis, wir haben zwei Sterilisatoren, schmeißen wir die da immer rein. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, vom Hygieneaspekt. Mir wäre das jedenfalls lieber, wenn ich wüsste, die kommen ultra hoch erhitzt und dampfgegart quasi aus so einem Schrank raus, anstelle, dass da jemand mit einer Bürste drüber geschrubbt hat. Und die gibt es aber auch in einer Plastikform, im recycelten Plastik. Die sehen schön weiß, matt aus, sieht richtig edel aus, hatte ich auch mal zum Testen, sind aber Einwegprodukte, die man also in einer Plastiktüte bekommt. Man reißt die Plastiktüte auf, untersucht mit einem Plastikgerät und das wird dann in die Tonne geschmissen. So vom Feeling her war das für mich nicht richtig. Auch wenn es vielleicht für die Frau ein schönerer Anblick war als diese Metallklapperdinger. Davon gibt es zwei Arten, es gibt mehrere Arten, aber zwei, die jetzt in so einer gynäkologischen Praxis Anwendung finden, ist einmal so ein Schnabelspekulum. Das habt ihr vielleicht mal gesehen, sieht wirklich aus wie so ein Entenschnabel. Hat den Vorteil, dass Gynäkologinnen und Gynäkologe eine weitere Hand frei haben. Die lassen sich also einhändig bedienen, macht absolut Sinn, gerade in der Praxis, wenn man ja eine zweite Hand braucht, um einen Abstrich zu machen. Und dann gibt es aber noch diese geteilten mit diesen zwei Blättern. Die haben alle gynäkologischen Praxen auch. Die machen unter Umständen Sinn bei Senkungserscheinungen, weil man gucken will, die vordere und hintere Vaginalwand, was machen die denn? Das macht Sinn, wenn es eine Blutung gibt, weil man nicht weiß, wo kommt die Blutung her. Das macht auch manchmal Sinn in der Schwangerschaft, um den Muttermund besser darzustellen. Also beide haben so ihre Daseinsberechtigung. Und ab dem 20. Lebensjahr bekommt ihr jährlich einen sogenannten Pap-Abstrich. Pap nach einem Mann, Papa Nikolaou heißt er, der eine Färbung erfunden hat, wo man diese Zellen, die man dort gewinnt, besser darstellen kann. Und dieser Abstrich, wenn wir den gemacht haben, der wird auf einen Objektträger, wie man es von der Schule unter dem Mikroskop kennt, aufgetragen, beschriftet und geht dann zack ab ins Labor. Und dort wird das entsprechend gefärbt nach Papa Nikolaou und unter dem Mikroskop beobachtet und begutachtet und bewertet. Wir haben hier also, nur mal das schon mal vorweg, weil es geht wahrscheinlich, ich bin mir sicher in diesem Podcast auch mal um HPV und die HPV-Tests. Wir haben hier zwei Störvariablen. Das sind einmal die Gynäkologin, der Gynäkologe, die gewährleisten müssen, dass der Abstrich richtig erfolgt ist, an der richtigen Stelle und richtig aufgetragen wurde auf den Objektträger. Zweite Variable ist der Mensch, der färbt und unter das Mikroskop guckt. Hier haben wir also zwei Menschen, die wirklich gut arbeiten müssen, damit man ein gutes Ergebnis bekommt. Und das macht den Pap-Abstrich mittlerweile weniger wichtig, in Anführungszeichen, als den HPV-Test, der sehr standardisiert im Labor untersucht wird, ob es Viruspartikel gibt oder nicht. Da kommen wir aber später in einer gesonderten Folge bestimmt nochmal drauf zurück. Gut, dieser Abstrich wird jährlich gemacht, ab dem 20. Lebensjahr bis zum vollendeten 34. Lebensjahr. Das ist das Neue, was 2020 geschehen ist, erkläre ich gleich noch. Junge Frauen haben aber auch noch eine andere Möglichkeit, beziehungsweise ein anderes Angebot unserer Politik, denn sie kriegen bis zum vollendeten 24. Lebensjahr auch noch jährlich einen Chlamydientest. Absolut sinnvoll. Chlamydien sind Bakterien, eine Geschlechtskrankheit, die noch nicht mal Beschwerden machen müssen. Die können unbemerkt sich ausbreiten und zur Not zu einer Sterilität führen der Frau. Also macht es doch Sinn, gerade Frauen, junge Frauen, die wechselnde Geschlechtspartner haben, ist statistisch so, darauf zu testen. Cool wäre es natürlich, wenn man das noch länger machen könnte, bis zum 30. Lebensjahr zum Beispiel. Aber unsere Politik möchte es nur bis zum vollendeten 24. Lebensjahr. And that's it. Das ist die Krebsvorsorge von 20 bis zum 30. Lebensjahr. Ab dem 30. Lebensjahr kommt eine Untersuchung dazu, was bescheuert ist. Also es ist nicht bescheuert, dass das dazu kommt, sondern dass es vorher nicht da war. Ist die Brust, das Brustabtasten der Gynäkologin, des Gynäkologen. ist tatsächlich von 20 bis 30 nicht offizieller Bestandteil. Wenn deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt das trotzdem machen und du bist unter 30, dann ist das Kulanz und dann ist das einfach, ja, medizinisch sinnvoll, aber sie müssten es nicht machen. Wenn deine Frauenarztpraxis das also nicht macht, dann ist das keine böse Absicht, sondern es wird einfach auch gar nicht vergütet, es wird nicht angeboten und es muss auch nicht sein. Wenn du sagst, okay, die bieten mir das jetzt nicht an, ich verstehe das, aber ich möchte es trotzdem, dann frag einfach nach. Ist bei mir auch so. Also viele junge Frauen frage ich dann, oder ich sage es schon, so, dann kommen wir jetzt zum Brustabtasten, und da sind die allerwenigsten jetzt irgendwie pikiert oder finden das komisch, sondern sind da eigentlich recht dankbar. Aber tatsächlich erst ab dem 30. Lebensjahr im Bestand der Vorsorgeuntersuchung. So, jetzt werden wir alle noch älter und älter und dann sind wir irgendwann 35, ja, da gehöre ich auch schon zu. Und jetzt passiert was Neues. Jetzt hat seit mittlerweile fast 4 Jahren unser gesundheitspolitische Entscheidungsgremien, schönes Wort für Scrabble, gesagt, wir machen nur noch alle 3 Jahre einen kombinierten Abstrich. Und zwar diesen Pap-Abstrich plus, jetzt kommen wir wieder zu dem HPV-Test, also den Test auf das humane Papillomavirus. Warum? Weil bei fast 100%, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, fast 100% der Gebärmutterhalskrebse HPV involviert ist. Die sind also bei jedem Gebärmutterhalskrebs, der diagnostiziert wird, beteiligt. Und damit ist das ein Risikofaktor, ein Mordsrisikofaktor für Veränderungen am Gebärmutterhals. Es macht also erstens extrem Sinn, junge Mädchen und Jungs von zwischen 9 und 14 zu impfen gegen einen potenziellen Krebserreger. Also, dass man das überhaupt noch in Frage stellt oder nicht macht, das ist mir schleierhaft. Aber die Impfquote in Deutschland ist miserabel. Du kannst also, wenn du Kinder hast, deine Tochter oder deinen Sohn und den Sohn natürlich auch vor einem Peniskarzinom schützen und aber auch seine Freundinnen und Frauen davor schützen, Gebärmutterhalskrebs zu bekommen. Das nur mal by the way. Und dieser HPV-Nachweis, jetzt fragen sich ja viele, warum macht man das dann nicht früher schon, ist ein bisschen spitzfindig. Ich will es erklären. Wir haben mit jungen Jahren vermehrt öfter wechselnde Sexualpartner, Partnerinnen. Das ist so. Und damit haben wir auch sehr, sehr statistisch wahrscheinlich einen Kontakt mit HPV. Denn das wird hauptsächlich beim Sex übertragen. Aber es handelt sich dabei in den meisten Fällen um sogenannte transiente Infektionen. Die kommen, die sind da und die gehen wieder. Machen keine Infektion. Man kann sich das auch ein bisschen vorstellen wie beim Lippenherpes. Beim Lippenherpes ist ja so, der persistiert ein Leben lang bei uns, und wenn wir mal was Ekliges sehen oder aber irgendwie eine Immunschwäche haben, dann auf einmal bricht Herpes aus. Und so ein bisschen kann man sich das so vorstellen, ist das mit dem HPV auch. Und da macht es überhaupt keinen Sinn zu testen, weil wir dann unglaublich viele positive HPV-Fälle hätten, die überhaupt keine Konsequenz haben. Also haben die ExpertInnen auf diesem Gebiet gesagt, wir machen das erst ab 35. Und das aber auch nur alle 3 Jahre. Da war ein Riesenaufschrei. Krass. Ich meine, jahrzehntelang sind Frauen jährlich zu ihrem Pap-Abstrich gekommen. Und jetzt kommt eine 36-Jährige im 2. Jahr und ich sage, nö, wir machen heute keinen Abstrich. Wir untersuchen, wir gucken, wir tasten, aber wir machen keinen Abstrich mehr. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen, ja, das ist wie Autofahren ohne anzuschnallen. Da fühlt man sich nackt. Also nicht nur die Frauen, sondern irgendwie auch die GynäkologInnen. Denen fehlt da was bei der Untersuchung. So, da fehlt ein wichtiger Aspekt. Und da sich dran zu gewöhnen, das war eine lange, lange Zeit. Aber es macht vom Forschungsstand, es macht schon irgendwo Sinn. Tatsächlich würden sogar 5 Jahresintervalle reichen. Aber dann hat man natürlich auch gesagt, dass der Aufschrei ja riesig immens und riesig groß. Das können wir nicht machen. Wir machen nur die 3 Jahre. Denn man hat auch gesehen, bei einer HPV-Infektion, die dann wirklich Veränderungen am Gebärmutterhals machen. Nicht jede HPV-Infektion macht ja wirklich Veränderungen. Es gibt High-Risk-Viren und Low-Risk-Viren. Wir müssen dazu nochmal gesondert sprechen. Die machen erst nach Jahren bis Jahrzehnten richtig, richtig Ärger im Sinne von einer Krebsvorstufe. Also würde es theoretisch reichen, dass man alle 3 Jahre guckt, locker. Und ja, so ist das mittlerweile, dass Frauen ab dem 35. Lebensjahr nur noch alle 3 Jahre ihren Abstrich bekommen. Der Pap-Abstrich ist noch dabei, obwohl es den gar nicht bräuchte. Ich habe gerade die Variablen erzählt, die ja fehlerhaft sein können. Aber auch so fürs gute Gefühl macht man das trotzdem mit. Ich bin gespannt, wie es in der Zukunft wird. Mittlerweile sind in der aktuellsten Forschung ist ein HPV-Selbsttest in in probeweise schon in den Studien, dass man halt selbst als Frau zu Hause, und das soll genau die erreichen, die nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen kommen, dass die sich selbst auf HPV testen können. Also ganz abgefahren. Und da sieht man auch mal, wie sensitiv, also wie schnell so ein Test ausschlägt, wenn HPV irgendwo im Bereich des Gebärmutterhals ist. Das wird nämlich relativ stark sofort positiv. Also man kann das fast nicht falsch machen. Deswegen ist auch dieser Abstrich, den man genau im Gebärmutterhals machen muss, dann, wenn es nur noch HPV-Teste gäbe, gar nicht mehr so wichtig. Naja, das ist aber Zukunftsmusik und Forschungsstand, aber das wird so kommen, da bin ich mir sicher. Aber zu HPV können wir gerne nochmal gesondert sprechen. Jetzt werden wir wieder älter und wir kommen langsam auf die 50 zu. Und ab dem 50. Lebensjahr kommt was dazu. Erstens wird das jetzt beim Hausarzt und bei der Hausärztin auch angeboten, der Test auf okkultes Blut im Stuhl. Das heißt, da wird der Stuhl untersucht in einem Heimtest, also im Zuhause-Test kann man das machen, ob da Blutbestandteile drin sind. Und wenn ja, dann müsste man zur sogenannten Koloskopie, also zur Darmspiegelung. Und wenn nicht, dann hat man wieder 2 Jahre Ruhe. Oder man macht die andere Variante, die dasselbe abdeckt. Man geht zur Koloskopie und wenn da alles gut ist, hat man 10 Jahre Ruhe. Das ist der Test auf Darmkrebs. Jetzt hat man aber ab dem 50. Lebensjahr noch eine Sache, die noch dazugekommen ist. Und zwar ist das das sogenannte Mammographie-Screening. Habt ihr sicherlich mal gehört, das Röntgenbild der Brust. Alle 2 Jahre werden Frauen zwischen 50 und 70 dazu eingeladen, das zu machen. Da muss man nicht hin, genauso wie jede andere Vorsorgeuntersuchung auch, aber es ist halt ein Angebot. Und auch hier gab es ja in der Vergangenheit auch schon kontroverse Diskussionen von, das ist eine viel zu hohe Strahlenbelastung, dadurch entsteht Krebs erst oder da gibt es viel zu viel falsch positive Ergebnisse, man wird kirre gemacht, dann muss man zur Untersuchung und kommt nichts bei raus. Da können wir auch gerne nochmal gesondert drüber sprechen, aber so ist es aktuell, zwischen 50 und 70, zweijährig Mammographie-Screening. Und die jährliche, ganz normale gynäkologische Untersuchung geht natürlich auch weiter. So, das war jetzt mal so die Basics-Variante. Ich will euch auch nicht langweilen, das ist ja alles, kann man alles ergoogeln. Jetzt haben wir aber noch gar nicht über den Brustultraschall gesprochen, den vaginalen Ultraschall oder auch einen HPV-Test außerhalb dieser 3-Jahres-Rhythmik oder auch vor dem 35. Lebensjahr. Ja, da sprechen wir jetzt drüber, wenn ich meine Empfehlung zu den sinnvollen IGEL-Leistungen zum Besten gebe. Individuelle Gesundheitsleistung, Selbstzahlerleistung, was soll ich machen, was nicht? Ich werde es dir relativ leicht machen. Ich finde die Vorsorge zwischen 20 und 25 finde ich gut, wenn man die Brust mit abtastet. Da ist dieser Abstrich mit drin, da ist der Chlamydientest mit drin, alles gut. Also da braucht man jetzt nicht viel mehr. Was ich ab dem 30. Lebensjahr spätestens jährlich empfehlen würde, ist einen Brustultraschall zu machen und oder eine Untersuchung bei einer medizinisch-taktilen Untersucherin. Die, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass wir das in der Praxis anbieten. Das sind sehbehinderte, blinde Frauen, die eine Ausbildung durchlaufen haben, wo sie spezialisiert werden auf das Brustabtasten als blinde Frauen. Warum blind? Weil diese Frauen natürlich einen wahnsinnig geschulten Tastsinn haben. Die haben also einen viel besseren Tastsinn, weil er viel besser geschult ist als unser eins, die sehend sind. Und das ist ein Wahnsinn. Also ich finde das Konzept mega toll und deswegen machen wir das auch bei uns in der Praxis. Und das ist auch ein unglaublich tolles Angebot für eine gute Krebsvorsorgeuntersuchung der Brust, was viele einfach nicht auf dem Schirm haben. Brustkrebs ist einfach der häufigste Krebs der Frau. Die häufigste Krebstodesursache der Frau. Jede 8. Frau kriegt statistisch Brustkrebs. Warum einfach nicht alles, was man irgendwie zur Seite gelegt hat an Kohle, nicht dafür investieren, Vorsorge zu leisten in diesem Bereich. Also Brustkrebsvorsorge ist bei mir eine absolute Empfehlung. Und ich habe sonst, ihr werdet es gleich hören, überhaupt keine strikten Empfehlungen. Es ist manchmal sehr individuell. Hat jemand viele Sexualpartner, Partnerinnen, würde ich natürlich mal einen Test auf sexuell übertragbare Krankheiten einfach empfehlen. Alle Jubeljahre, je nachdem, wie intensiv jetzt die Promiskuität ist. Aber Brustkrebs einmal jährlich. Es kostet roundabout, sagen wir mal, Brustultraschall kostet roundabout 50 bis 70 Euro im Schnitt. Klar gibt es Praxen in München am Starnberger See, wo es vielleicht 300 Euro kostet. Aber Otto Normalstadt sind es 50 bis 70, roundabout. Lass es 80 sein. Einmal pro Jahr. Die MTU, das ist die sehbehinderte Dame, kostet 52 Euro für gesetzlich Versicherte. Viele Krankenkassen übernehmen schon. Da kann man auf der Seite von den Discovering Hands, so heißen die, keine Werbung, ich kriege nichts bezahlt, einfach nur aus Überzeugung. Da gibt es eine Liste mit Krankenkassen, die übernehmen die Kosten sogar. Und bei den Privaten, je nach Tarif und so weiter, übernehmen die auch. Also, das wäre so meine Empfehlung. Beides hat so seine Vor- und Nachteile, beziehungsweise sie ergänzen sich sehr gut. Die Untersuchung der MTU plus den Brustultraschall, da bist du natürlich super safe. Wenn du sagst, ich mache im Juni meinen Besuch bei der MTU und im Dezember mache ich noch den Brustultraschall beim Dr. Wagner, ja, dann ist das perfekt. Also besser geht's gar nicht. Was ich außerdem empfehle, was sich aber oftmals ergibt, ist ab dem 40. Lebensjahr ab und zu, das könnte alle 2 Jahre sein, mal einen vaginalen Ultraschall machen zu lassen. Warum? Weil hier hormonell wahnsinnig viel passiert. Die, die mir auf YouTube folgen, wissen, dass ich da natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Wert drauf lege, das aufzuklären. Und gerade wenn das Gelbkörperhormon dann ab den 40ern so langsam, aber sicher ja, sich verdünnisiert, ein bisschen weniger wird, der Östrogenspiegel aber relativ konstant bleibt, dann wachsen mal Zysten, dann wachsen mal Myome in der Gebärmutter, dann gibt es da Blutungsstörungen etc. Und da mal gucken zu lassen, passt da alles noch oder habe ich da irgendwelche Wucherungen, das macht schon durchaus Sinn ab dem 40. Lebensjahr und vorher eigentlich kein großer Mehrwert. Und für mich aber, wie gesagt, ist dieser Brustultraschall das A und O. Jetzt kommen wir nochmal zum HPV-Test, weil hat jetzt auch so ein bisschen durchgeklungen, macht ja irgendwie auch Sinn, sich vielleicht vorher mal zu testen. Ja, also wenn mich jetzt eine 23-jährige Frau fragt, soll ich mir mal einen HPV-Test machen lassen, dann würde ich natürlich fragen, haben Sie denn sehr viele verschiedene Geschlechtspartner, Partnerinnen? Und wenn sie darauf dann wahrheitsgemäß antwortet, kann man dann individuell vielleicht gucken, ja, können wir mal machen, aber mit welcher Konsequenz? Wir machen ja den Pap-Abstrich und wenn es Zellveränderungen gibt aufgrund von HPV, dann machen wir eh einen HPV-Test. Ne, wenn so ein Pap-Abstrich auffällig ist, dann wird in der Regel eh ein HPV-Test nachgeschaltet, dass man guckt, okay, da ist eine Veränderung, liegt es denn an HPV? Also, boah, empfehle ich sehr, sehr, sehr selten. Jetzt kommen wir zu dem Intervall zwischen den 3 Jahren. Da habe ich jetzt in der Vergangenheit schon immer gesagt, lasst noch mal einen Pap gucken. Und ich habe ein paar rausgepickt jetzt auch in der Praxis, wo es auf einmal innerhalb dieser 3 Jahre eine krasse Veränderung gab. Es waren jetzt 3 oder 4, wo man echt überrascht war und denkt, huch, was denn da passiert, die man jetzt nicht gesehen hätte, hätten die das nicht als Igelleistung wahrgenommen. Also ja, bin ich auch noch so ein bisschen alte Schule, wenn man so möchte, und sage, ab dem 35. Lebensjahr, wenn man es sich leisten kann, die 30 bis 35 Euro zu investieren für einen Pap-Abstrich zusätzlich, dann würde ich das wahrscheinlich auch empfehlen, auch wenn der letzte Abstrich mit HPV-Test unauffällig war. Also es sind jetzt 3, glaube ich, 3 Empfehlungen, wovon diese Brustkrebsvorsorge einfach ja wahnsinnig alles überragt und danach ein bisschen abgemilderte Form, Vaginalultraschall und zusätzlicher Abstrich. Gut, that's it. Also es ist kein Hexenwerk. Alles andere, was so in diesen Eagle-Flyern steht, ist entweder eine ganz individuelle Geschichte, je nach ja, Leidensdruck, Vorgeschichte, Kinderwunsch, kein Kinderwunsch, kann man da natürlich noch viel machen. Müsste meiner Meinung nach aber auch nicht sein. Da kann man sich das Geld vielleicht sparen für eine Eagle-Leistung beim Hausarzt, Hausärztin, wo man dann auch mal nach den berühmten Vitaminen gucken lassen kann, die so wichtig sind bei uns, Stichwort Vitamin D, Folsäure, Eisen, Eisenspeicher. Das ist für Frauen schon essentiell, da auch mal nachzugucken, aber das ist ein gesondertes Thema. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen aufgeschlaut, was Krebsvorsorge angeht. Könnt euren nächsten Besuch bei der Gynäkologin im Wartezimmer ein bisschen entspannter angehen, denn ihr seid nicht überfordert mit diesen 1000 Zetteln, sondern macht euer Kreuzchen oder eure Unterschrift einfach beim Brustultraschall, wenn ihr möchtet, oder bei der MTU. Und in diesem Sinne sehen wir uns, hören uns. Ich sage immer sehen wir uns, weil ich so ein YouTuber bin. Hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und horrido.